Und das ging immer weiter und irgendwann habe ich kapiert, dass der Titel zu gut ist. Ich dachte, der hat ja immer das Gefühl, ich kann dem Titel nicht genügen, denn auch schon damals und heute ist es auch so, wenn du jemandem sagst, ich mache eine Ausstellung mit dem Titel Böse Blumen, sagen alle, boah, super. Und die wissen überhaupt nicht, worum es geht.
Sagt Kliki Zacharias, Kuratorin und Leiterin der Sammlung Scharf-Gerstenberg, die den vielleicht wichtigsten Schwerpunkt für Surrealismus innerhalb der Berliner Nationalgalerie bildet und auch ansonsten eine großartige Sammlung ist, die manchmal ein bisschen übersehen wird. Wir treffen sie zu einem Zeitpunkt, zu dem etliche Ausstellungen das 100-jährige Jubiläum des Surrealistischen Manifests gefeiert haben, um mit ihr über die Sammlung Scharf-Gerstenberg im Allgemeinen und ihre aktuelle Ausstellung Böse Blumen, die überhaupt nicht übersehen, sondern absolut überrannt wird, zu sprechen. Wir freuen uns sehr, Kliki, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Und wie immer werden wir am Anfang dieses Podcasts Kunstpause über ein Werk sprechen, das unserem Gast besonders am Herzen liegt. Es ist bewusst kein Lieblingswerk, das hast du uns im Vorgespräch auch schon gesagt, aber es ist doch eins, was du ein bisschen hervorstellen willst, wenn wir über diese Ausstellung Böse Blumen sprechen. Welches Werk hast du dir ausgedacht,
Kliki? Ja, also ich muss vielleicht sagen, es ist jetzt nicht kein Lieblingswerk, weil es geht eher darum, dass ich die Idee des Lieblingswerkes nicht so schätze, aber es ist ein Werk, das mir dann doch in den Sinn gekommen ist für diese Ausstellung, dass es auch emblematisch ist und es ist ein Werk, das ich schon vor Jahren gesehen hatte. Das ist ja eine Ausstellung, wozu ich schon die Idee hatte vor vielen Jahren und dann immer gesammelt habe. Und das ist ein Werk, das hatte ich glaube 2001 auf der zweiten Biennale von Harry Seemann in Venedig gesehen. Es war sogar noch ein bisschen vorher entstanden und das ist von Gerd Rohling, Acqua e Vino. Und das ist eine große Glasvitrine, die sehr dunkel präsentiert werden muss. Das war damals in der Biennale auch, das war in den Arsenalen, in einem der großen Räume aufgestellt. Das waren drei Vitrinen, glaube ich, die ich ganz wundervoll fand. Und Gerd Rohling hat mir jetzt im Nachhinein erzählt, dass in demselben Raum sich noch eine riesige Beuys-Installation befunden hatte. Und an die kann ich mich überhaupt nicht erinnern, aber an die Vitrine auf jeden Fall. Und als es jetzt konkreter war, habe ich mich eben mit ihm da in Kontakt gesetzt und er war sofort dabei. Und was wir jetzt zeigen, ist eine Variation dieser Vitrine. Also Acqua e Vino befindet sich im Hamburger Bahnhof und wir zeigen eine ähnliche, also auch dieselbe Vitrine, aber mit anderen Gegenständen drin. Und das hat er dann Alles und Nichts, All and Nothing getauft. So, und was sieht man? Man sieht eben in der Dunkelheit eine große Glasvitrine und so vom Weiten, das von oben beleuchtet, so ein bisschen schwach, ganz geheimnisvoll. Und man sieht da drin ganz wundervolle Gläser sind. Man denkt so altrömisches Glas in verschiedenen zarten Rot und Grün und Weißtönen, Beigetönen, was auch immer. Und dann tritt man näher heran und bei längerer Betrachtung merkt man auf einmal, dass es sich dabei überhaupt nicht um kostbares Glas handelt, sondern um Plastikgegenstände. Also es sind Relikte aus dem Meer oder am Strand gefunden von Gerd Rohling in der ganzen Welt, so zusammengetragen und zusammenmontiert. Und der Titel ist ja Acqua e Vino, also Wasser und Wein. Es ist Wasser, was aber aussieht wie Wein. Metaphorisch gesagt. Und genau diese Transformation vom Alltäglichen ins Kostbare oder auch umgekehrt, dieses Kippen, das ist genau etwas, was mich in dieser Ausstellung auch interessiert.
Die Ausstellung trägt den Titel Böse Blumen. Wir müssen das vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kurz erklären, was es mit diesem Titel auf sich hat. Es ist angelehnt an ein Gedichtband von Charles Baudelaire, Mitte des 19. Jahrhunderts ist er erschienen und ist ein Meilenstein der Weltliteratur und kam in Frankreich raus, Les Fleurs du Mal, und hat wirklich einen riesigen Skandal damals eigentlich ausgelöst. Was ist da genau passiert und warum ist das auch für die Surrealisten ein Werk gewesen, was so inspirierend offenbar war?
Ja, als es damals erschien mit rund 100 Werken, hat es eben diesen Skandal hervorgerufen. Es kam zu einem Prozess und Baudelaire und auch sein Verleger wurden verurteilt zu einer Geldstrafe und sie, die dann später noch mal ein bisschen reduziert wurde, das war jetzt nicht so hoch, aber er musste ich glaube, 6 Gedichte waren es, entfernen. Und das waren Gedichte mit explizit erotischem Inhalt. Und es, die Anklage war auch, war es Gotteslästerung? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr wortwörtlich. Auf jeden Fall war es sozusagen der Verstoß gegen die öffentliche Moral. Und Baudelaire hat diese Gedichte dann herausgenommen und eine zweite Auflage erscheinen lassen. Die war dann ergänzt um weitere Gedichte, sodass wir jetzt so ungefähr 120 haben. Und das ist auch die Ausgabe, auf die wir uns beziehen. Und später, gegen Ende seines Lebens, hat er ja war in Belgien. Und dort hat er dann diese 6 inkriminierten Gedichte nochmal herausgebracht mit anderen unter dem Titel Les Épaves, das Strandgut. Und so sind die denn auch bis heute bekannt. Und dann war aber, er ist ja sehr früh gestorben, ganz elendlich an Syphilis übrigens, dann ist er eigentlich erstmal etwas in Vergessenheit geraten und ist dann erstmal von den Symbolisten wieder sozusagen hervorgeholt worden. Und auf die Symbolisten haben sich ja auch die Surrealisten bezogen. Und so wurde er dann wieder bekannt und berühmt.
Das ist bei dir in der Ausstellung dann wahrscheinlich Odilon Redon, der den ersten Bezug wieder auf ihn nimmt, auch mit dem Titel Fleur du Mal?
Ja, Redon war wichtig und Robes war wichtig. Und dann war er aber auch wichtig für Dichter, also Mallarmé und Rimbaud und alle weitere. Also der Surrealismus ist ja ursprünglich eigentlich eine literarische Bewegung. Insofern haben die sich sehr stark auf Literatur auch bezogen. Und die Kunst, die bildende Kunst, kam erst später hinzu.
Ich finde das toll und gleichzeitig auch sehr ungewöhnlich, als sozusagen Backbone, geistiges Backbone einer Ausstellung, ein Gedichtband zu wählen. Ich habe das bisher selten gesehen oder vielleicht auch noch nie. Ja. Was war für dich sozusagen der Gedanke dahinter, zu sagen, ich möchte eigentlich als Hintergrundrauschen für diese Ausstellung, die sich ja von, du hast es gesagt, den Symbolisten über die neue Sachlichkeit bis in die Gegenwart hangelt, Baudelaire im Hintergrund zu haben, als geistigen Vater vielleicht.
Das war wieder mal ein ganz konkreter Anlass und das Prinzip des Zufalls spielt ja eine große Rolle im Surrealismus. Das ist sozusagen auf der Anstoße der Funke, der etwas entzündet und in Bewegung bringt. Und wir haben ja eine relativ kleine, aber sehr vielfältige Sammlung, die Sammlung Scharf-Gerstenberg. Und da gibt es eben auch ein Werk von Odilon Redon, eine Kohlezeichnung, und die heißt Blume des Bösen. Und die hatte ich mal gesehen, dachte ich, Mensch, dazu müsste man eigentlich mal was machen. So, das war sozusagen das ausschlaggebende Moment. Und dann war aber auch mir klar, dass ich auf keinen Fall eine typische Literaturausstellung machen wollte, zumal das jetzt auch ein Franzose ist und Baudelaire, wenn man das Glück hat, irgendwie Französisch zu kennen, dann sollte man ihn auf Französisch lesen, dann vielleicht mit einer deutschen wortwörtlichen Übersetzung, aber am schönsten ist er im Französischen und heutzutage hat man jetzt hier nicht so viele Leute, die diesen literarischen Zugang haben und darum, und wir sind ja auch kein Literaturmuseum, obwohl ich Literaturmuseen auch sehr schätze. Und darum war ganz klar, dass das sozusagen nur der Anfangspunkt ist und dass es dann aber weitergeht in Bereiche, die eben bis heute reichen, die einfach Themen darstellen, die im Zusammenhang mit Baudelaire interessant sind und für uns eben auch lustig.
Auch wenn wir jetzt die Literatur hier nicht zitieren, seitenlang zitieren wollen und werden, ich finde trotzdem ein Zitat aus der Ausstellung ganz toll, was ich gerne unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen will, nämlich aus dem Tagebuch von Baudelaire, wo es um eine Schönheitsdefinition geht. Und da schreibt Baudelaire, dass Schönheit etwas zugleich voller Trauer und voll verhaltener Glut ist. Etwas schwebend Ungenaues, das der Vermutung Spielraum lässt. Und ich finde das schon ein besonderes Zitat, weil es ja doch an diesem vielleicht etwas starren, kalten Schönheitsideal rüttelt. Es versucht irgendwie die Idee von Schönheit zu öffnen in etwas Schwirrendes, Undefiniertes, weg von dem vielleicht klassischen griechischen, wie auch immer, Schönheitsbegriff. Erzähl uns ein bisschen über die Suche, die du vielleicht mit dieser Ausstellung selbst nach dem, was schön ist, unternommen hast.
Ja, das ist gerade das Interessante bei Baudelaire, dass er so den früheren, vor ihm geltenden klassischen Schönheitsbegriff, der ja auf die griechische Idee der Einheit des Schönen, Guten und Wahren zurückgeht, dass er den aufbricht. Und deswegen kann ein Werk eben, eine Schönheit kann schön sein und Glut haben und aber auch traurig sein. Und all das schwingt mittendrin. Und seitdem, seit eigentlich dieser Zeit, ist ein Kunstwerk nicht mehr definiert als ein fest umrissenes Gebilde, was eben diese ganzen Qualitäten in sich vereint. Es ist immer das Ambivalente ist drin, man fängt an weiterzudenken. Im Grunde genommen ist das ja, für die Surrealisten ist es wichtig, aber sowas haben wir auch zum Beispiel in der Psychoanalyse, dass man einen bestimmten Ausgangspunkt hat, eine Idee, ein Werk, ein Bild und von der aus weiter assoziiert. Also eine riesige Öffnung in ein ganz unbekanntes Reich, was vorher alles ausgeschlossen war.
Das ist schön, dass du dieses Zitat aus dem Tagebuch gewählt hast, Felix, weil es geht nämlich noch weiter. Und ich fand besonders schön den Eintrag, die Schönheit ist immer auch bizarr. Und das fand ich für mich so prägend. Das ist gleich zu Beginn der Ausstellung ja vorgestellt, diese Tagebuchauszüge. Und wenn man mit dieser Idee von Schönheit die Ausstellung betritt, dann finde ich, kann man sich sehr gut orientieren. Und dann merkt man auch, dass in Schönheit auch etwas Hässliches, Morbides sein kann. Und das ist wahrscheinlich auch das, was diesen Skandal damals auch so verursacht hat, als das Werk rauskam, weil plötzlich wurde dieses sehr romantische Ideal gesprengt und plötzlich wurde Schönheit auch mit was anderem assoziiert, was vielleicht nicht typisch war.
Wobei in der Romantik das auch schon anfängt mit der Spaltung. Und da ist es ja dieses Sehnsuchtsmotiv, dass man an eine bessere, schönere, höhere Welt gibt, aber von der schon weiß, dass sie gar nicht mehr einholbar ist. Und es gibt die romantische Ironie. Die Ironie ist eben das Wissen und das auch noch die Sehnsucht nach dem großen Ideal und das gleichzeitige Wissen, dass es nicht mehr einholbar ist. Und das genau reaktualisiert Baudelaire in seinen Gedichten. Ja, wir sollten uns vielleicht noch mal vergegenwärtigen, was für eine Zeit er damals gelebt hat. Das war die Zeit nach der Französischen Revolution, 1848 dann die Revolution, die gescheitert ist, wo er auch mitgekämpft hat. Und dann war in einem Moment der starken Reaktion. Und das heißt, einerseits hatten wir eine Gesellschaft, die schon sämtliche Ideale, also die gebildeten Schichten und die es sich leisten konnten, sozusagen angefangen hatten zu verinnerlichen. Es war eine Zeit der enormen industriellen Expansion, also Eisenbahnen, Banken, Verkehrswesen.
Das Gesicht von Paris verändert
ja,
sich.
Ja, Hausmann, genau. Ja, alles in irrsinniger Bewegung. Ja. Und sozusagen die alten Werte, die Religion und sozusagen die Idee, wie eine Monarchie, wie das zu funktionieren, das war alles nicht mehr aktuell. Und stattdessen hatte man aber jetzt in diesem Moment, wo er lebte, eben nicht schon eine Demokratie, wie wir sie heute haben, sondern eben es war eine reaktionäre Regierung und das kollidierte miteinander. Und Baudelaire hat sich selber übrigens auch als Katholik noch bezeichnet. Natürlich hätte das jetzt vielleicht nicht ein Priester so angenommen, aber diese Sehnsucht nach dieser noch in vermeintlich, der hat ja nie existiert, das ist ja nur eine Vorstellung, intakten Welt, in der das Schöne, Gute und Wahre zusammenkommt, das war eben noch da. Und was er aber gemacht hat, und das war eigentlich auch der Skandal, er hat sozusagen diese Sprache dafür übertragen auf alltägliche Dinge und plötzlich konnte auch eine Hure oder ein verendender, von Maden überzogener Tierkadaver Schönheit sein. Und das war natürlich unglaublich. Und das ist auch das, was die Surrealisten so interessiert hat.
Und das ist dann auch eine Spur, der du als Kuratorin nachgehst, wirklich quer durch die Zeit, beginnend mit Redon, dann Kees van Dongen, Hanna Höch. Wir schauen bei der neuen Sachlichkeit vorbei mit zwei tollen Arbeiten von Schad und Karnold. Wir hangeln uns dann nach und nach in die Gegenwart. Mich würde mal interessieren, weil man, wenn man durch die Ausstellung geht, hat man wirklich förmlich das Gefühl, man schaut der Kuratorin beim Wühlen zu, ja?
Ja.
Auch durch die verschiedenen Sammlungen. Plötzlich poppt eine Fotografie aus dem Museum Europäischer Kulturen auf vor einem Kaktus, was du gehängt hast neben einem Spitzweg, der aus der alten Nationalgalerie kommt. Ja. Das heißt, es wurde auch aus den Vollen der Sammlungen hier in Berlin geschöpft. Es gibt auch ein paar Leihgaben. Dann gibt es wieder die Privatsammlung von Julia Scharf. Also unglaublich viele Bezugsquellen. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erklären, wie dein Arbeitsprozess eigentlich auch aussieht. Denn wir versuchen in diesem Podcast ja auch immer Berufsbilder einigermaßen greifbar zu schildern.
Ja, also man muss dazu sagen, dass diese Sammlung auch natürlich für einen Kurator auch sehr privilegierter Ausgangspunkt ist. Es ist nämlich ein Sammler, eine Sammlersammlung. Es ist keine museale Sammlung. Also da ging es nicht darum zu zeigen, wie der Surrealismus angefangen hat, zu seiner Hochzeit präsent war und wie er dann irgendwie wieder von der Bildfläche eventuell verschwand. Hat er ja eigentlich nicht wirklich, denke ich. Sondern wir haben einen Sammler oder eine ganze Sammlerfamilie in diesem Fall, der sich für ein bestimmtes Thema interessiert hat und aber in kompletter Freiheit Sachen aussuchen kann und miteinander kombinieren kann. Und das ist ja eigentlich auch wiederum ein Prinzip des Surrealismus. Also wenn du jetzt denkst zum Beispiel an Max Ernst, diese ganzen Techniken, die er sich ausgedacht hat, um den Zufall irgendwie herauszulocken und daraus etwas Neues zu produzieren, indem er zum Beispiel ein Papier auf einen Holzfußboden legt und durchreibt oder Sachen kollagiert und zusammenbringt, die gar nicht zusammengehören und plötzlich entsteht etwas Neues. Dieses Denken ist eben surrealistisch, aber es ist auch ja, dem Sammler eigen und ich habe das natürlich in einer gewissen Weise, trage ich das fort. Dann gibt es noch, es gibt natürlich immer mehrere Gründe. Ich hatte ja schon bei der surrealen Sachlichkeit damit begonnen, dass ich einfach versucht habe, Ausstellungen zu machen aus dem Fundus der Werke der eigenen Sammlung beziehungsweise der Nationalgalerie, zu der wir ja gehören, und überhaupt zu den staatlichen Museen. Und da gibt es ja unendlich viele Sachen. Ich habe auch zum Beispiel eine Ausstellung gemacht, Max Ernst und und Ägypten. Und mit Leihgaben aus dem Ägyptischen Museum, da waren auch Sachen dabei, die wurden auch vorher noch nie gezeigt. Und plötzlich ergibt sich daraus etwas Neues. Und das ist natürlich einerseits ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir hier mit wirklich sehr niedrigen Budget hantieren immer schon. Aber andererseits, genau, hat sich daraus eigentlich über die Jahre auch eine Art von Methode entwickelt, die ganz wunderbar ist. Und ein weiterer ausschlaggebender Punkt für diese Methode war damals die Ausstellung zur Sammlung Prinzhorn, wo ich also ganz viele Werke zusammengesucht hatte. Und dann habe ich überlegt, mein Gott, unter was für einem Kriterium, also wählst du die aus und präsentierst die, weil die Künstler untereinander ja gar nicht Kontakt hatten.
Sammlung Prinzhorn muss man vielleicht kurz einschieben, ja. Die Sammlung von, ja, wie darf man sagen, geistig verwirrten Outsider-Art ist,
glaube ich, so ein Begriff. Heute würdest du Outsider sagen, damals war es Bildnerei der Geisteskranken, glaube ich.
Aus der psychiatrischen Anstalt in Heidelberg.
Ja, und das von Hans Prinzhorn zusammengetragen im Auftrag der Klinik Anfang der 20er Jahre aus dem deutschsprachigen Raum, Deutschland, Schweiz, Österreich, glaube ich, auch ein bisschen. Und das Ziel war eigentlich, dass man herausbekommen wollte, ob man über bildnerische Arbeiten von Geisteskranken, ob man da etwas über die Diagnose herausbekommen kann. So ähnlich wie damals hat man ja auch die Graphologie wurde bekannt, wo man eben über Schriften irgendwie auf die Psychologie des Schreibenden zurückschließen konnte. Das sollte Prinzhorn machen, der selber auch künstlerische Ambitionen gehabt hatte als Sänger. Und der hat das alles erforscht und rausbekommen, dass man das eben nicht kann. Aber das Resultat ist eben eine wundervolle Sammlung. So, und die war lange auch unter Verschluss und wurde dann in den 80er Jahren wieder präsentiert, aber sozusagen unter sozialpsychologischen Gesichtspunkten, also der Gefangene, die Wahnvorstellung, was weiß ich. Und das wollte ich nicht, wir wollten das wirklich als Kunst präsentieren. Und dann war eben dieses Dilemma, nach was für Kriterien präsentierst du das? Und dann plötzlich hatte ich irgendwie, es ist mir klar geworden, sagt, das ist ganz einfach, du stellst dich auf den Standpunkt von Breton zum Beispiel und wählst aus das, was dich anfixt. So, und das habe ich gemacht und dann plötzlich sind wie von selbst Gruppen entstanden und dann fangen die Sachen an, miteinander zu sprechen und so. Und das ist eben auch so ein Prinzip, was ich eigentlich bis heute verfolge. Und
das ist auch das, was man in der Ausstellung sieht, oder? Dass du so Rubriken quasi erschaffen hast, die so ein bisschen, also beispielsweise ganz besonders fand ich gleich zu Beginn, gibt es eine Rubrik, die heißt Depression und da sind die Gärten des Grauens ausgestellt. Eine ja. Fotoreihe über Kiesgärten in ländlichen Regionen, die alles Blumenhafte und Pflanzliche gefühlt abtöten. Also wir haben zu Beginn über Gerd Rohling gesprochen. Ich will nochmal darauf zurückkommen, bevor ich es vergesse. Du hast gesagt, du hast den mit dieser Arbeit 2001 auf der Biennale entdeckt. Sind solche Ausstellungsprojekte sehr lange in deinem Kopf, bis sie dann irgendwann zur Umsetzung kommen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Sammelst du über Jahre dann erstmal so
Ideen? Das ist Ideen, oder? Von Fall zu Fall anders.
Ja.
Es gibt welche Sachen, die gehen ganz schnell. Und es gibt welche wie die bösen Blumen. Da hatte ich die Idee schon vor vielen Jahren. Und dann habe ich immer so gesammelt. Dann habe ich immer ab und zu überlegt, was kann man so machen. Und dann immer gesammelt, hatte ich einen Ordner.
Und das interessiert mich kurz, dieser Ordner, weil ich versuche wirklich zu verstehen, wie du arbeitest.
Ja, also, ja, aber das ist jetzt in dem Fall so. Da habe ich oder einen Ordner oder irgendwie einen Ort, wo ich dann, wenn ich was sehe, ausdrucke und hinlege.
Okay.
So, und dann habe ich immer wieder den hervorgezogen, habe reingeguckt und dachte, Mensch, hält das schon? Oder nee. Und dann, ich hatte es sogar schon mal vor ein paar Jahren angemeldet. Wir müssen ja unsere Ausstellungen anmelden bei den staatlichen Museen, damit das alles irgendwie auch bekannt gemacht werden kann rechtzeitig. Und das habe ich dann wieder zurückgezogen, weil ich merkte, das funktioniert immer noch nicht, dass der Titel zu gut ist. Ich dachte, der hatte immer das Gefühl, ich kann dem Titel nicht genügen. Denn auch schon damals und heute ist es auch so, wenn du jemandem sagst, ich mache eine Ausstellung mit dem Titel Böse Blumen, sagen alle, boah, super. Und die wissen überhaupt nicht, worum es geht. Gar nicht. Und das ist, ja, das ist aber auch ganz interessant, weil das genau diesen Kipppunkt beschreibt. Ne? Das Schöne, die Blumen sind das Schöne und die können aber auch böse sein. Und du hast aber eine Lizenz dazu. Und das ist genau dieses gemeine, der Kölner würde noch sagen, fiese da dran, das aber erlaubt ist. Und das macht richtig Spaß. Und genau diesen Kipppunkt hat eben beschreibt, der ist eben auch in den Gedichten von Baudelaire vorhanden und der hat ja auch einen Sinn wirklich für Humor. Und genau das kommt, denke ich, in der Ausstellung auch zum Tragen. Und also bei dem Wort Rubrik habe ich so ein bisschen zusammengezuckt. Das ist, es sind eher so Kapitel und die gehen zum Teil auch fließend ineinander über. Aber man muss natürlich irgendwelche, jetzt auch für den Besucher, irgendwelche Schwerpunkte schaffen, damit der auch irgendwie da durchgehen kann und versteht, worum es geht. Und gerade das erste Kapitel, eben Depression, ist sozusagen die damit fängt der thematische Teil an. Und das ist der Ausgangspunkt auch für Baudelaire, also für seine Gedichte. Das ist ja eigentlich immer die Verzweiflung an der Welt. Und von dort aus, dann gibt es eben die Dinge, die dich eben darüber hinweg trösten. Das ist ganz stark natürlich die Erotik, nicht die Liebe, die Erotik, der Rausch. Ja, dann diese Freuden, die Surrogat, also Dinge, die darüber einen wegtrösten. Man weiß, dass es falsch ist, aber trotzdem beglückt es einen.
Vino e pane.
Ja, ja, ja. Ich habe auch ein ganz tolles Zitat mitgebracht, fällt mir gerade ein. Das ist, ich glaube, das steht am Ende der Fleur du Mal. Das sind die Satanslitaneien. Und da gibt es eine Stelle drin, die mir wahnsinnig gefällt. Und das ist sehr lang und da ist nur ein Teil gegen Ende. Das geht so. O Satan, erbarme meines langen Elends dich. Stab der Verbannten, Lampe der Erfinder, Beichter der Gehängten und Verschwörer. O Satan, erbarme meines langen Elends dich. Also das ist genau das Böse, der aber dem Verbannten und dem Erfinder und dem Beichter und also allen denen, die wirklich die Verlierer dieses ganzen, heute würde man sagen, Systems sind, dass sie denen noch Hoffnung geben. Und allen, die verzweifeln, denen ist das eben ein Trost. Und wenn man eben diese Welt, die eben nur gut ist, die funktioniert nicht. Es gibt immer die, die da rausfallen. Und selbst wenn es denn diese gute Welt nur gäbe, möchte man wahrscheinlich gar nicht darin sein.
Wollte ich gerade sagen, ja, das ist interessant, dass du das jetzt nochmal anführst mit dem Weichen des Guten. Oder beziehungsweise viel, wenn das Gute reinkommt, wird es möglicherweise ganz gefährlich. Ich muss gerade denken an die neue Sachlichkeit, wo es ja dieses Jahr auch eine großartige Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim gab. Und da kannst du ja sehen, wie in den 20ern und dann 30er Jahren allmählich das vermeintlich Gute, nämlich das politisch Geltende, in die Kunst reinkommt und eigentlich jegliche Schönheit verdrängt. Mm. Auf einmal werden alle Figuren, also die sich dem System andienen, eigentlich schaffen es nicht mehr, gute Bilder zu machen. Oder die Schönheit geht flöten, weil sie eigentlich einer politischen Starrheit weicht, die nicht gut ist.
Ja, das ist immer das System, das dich sozusagen der dich zu Fall bringt letztendlich. Ja, es ist die Offenheit, es ist die, Ja, die Assoziation, die Ambivalenz, der Zweifel ist auch ganz wichtig.
Das ist das Ambivalente Zulassen. Also das ist das, was in diesem Tagebucheintrag von Baudelaire irgendwie auch drin steckt, dass eben Schönheit das Flirrende sein muss und das, was man vielleicht nie haben kann.
Da gibt es ja noch ein anderes so schönes Zitat von Baudelaire. Das haben wir ganz am Anfang des Kataloges gestellt.
Das ist mir auch gleich in den Sinn gekommen.
Das geht so. Ja. Das schreibt er in einem Brief. Auf jeden Fall schreibt er, was wäre ein Mensch, der von Natur aus gut ist? Was wäre das denn, wenn man das jetzt sich mal überlegt? Wo hätte man ihn je gekannt? Der von Natur aus gute Mensch wäre ein Monster, ein Gott. Also es ist eben das Ideal, das gibt es natürlich und das soll es auch bleiben. Aber wenn du es in dem Moment, wo du es eben in Realität übersetzt, ist es ein Monster. Und das finde ich ja mit das Wichtigste eben auch an Baudelaire. Abgesehen davon, dass wenn man ihn liest, also ich kann nur alle dazu einladen, versuchen ihn zu lesen. Es gibt ja auch nicht nur Gedichte, sondern auch so Tagebücher von ihm. Raketen heißt eins, sehr schön. Und es gibt auch Briefe von ihm an die Mutter oder so. Die sind vor einem sprachlichen Reichtum. Das ist unwahrscheinlich. Es macht großen Spaß, die zu lesen.
In der Ausstellung ist mir aufgefallen, also das fand ich besonders schön, weil ich das so als Referenzen empfunden habe. Zum Beispiel Alexander Karnold ist zu sehen. Den habe ich auch bei der surrealen Sachlichkeit gesehen. Dann gibt es einen Ausschnitt aus Nosferatu, dieser Film von 1922, wo eine Venus-Fliegenfalle eine Fliege einschließt. Da gab es ja auch die tolle Ausstellung in der Sammlung Schaff Gerstenberg zu Nosferatu. Und dann gibt es noch ein Werk von Eugen Lehrmanns, das auch bei Dekadenz und dunkle Träume gezeigt von der Alten Nationalgalerie. Sind diese Referenzen einfach Zufall, weil du dich einfach der Sammlung der Nationalgalerie bedient hast? Oder spielt es auch so ein bisschen damit, dass es so Bezugspunkte gibt auf Verweisungen
quasi? Also mit dem Lahrmanns zu beginnen, das sind ja, das ist so eine kleine Koje, also es fängt ja an mit Werken, die explizit zu dem Fleur du Mal geschaffen wurden, also Grafiken. Und dann gibt es einige Gemälde, die im mehr oder weniger engen Zusammenhang mit den Fleur du Mal stehen. Und gerade das Werk von Lahrmanns heißt Fleur du Mal. Und dann gibt es von Hanna Höch eben auch eins, das so heißt, überraschenderweise. Und es gibt auch ein kleines Werk aus der Nationalgalerie, das heißt Die kleinen Alten. Und das habe ich dann auch erst in dem Zusammenhang ist mir klar geworden, dass das zu einem der Gedichte in dem Band ist. So, das sind die sozusagen näheren Sachen dran. Und da wollte ich natürlich schon einige zeigen, aber das wollte ich halt nicht die ganze Ausstellung drumherum machen. Und dann, ja, es ist ein assoziatives Verfahren. Was hattest du genannt? Ach so, die Venusfliegenfalle, die ist so als Abschiedsgruß. Die hatten wir damals für die Nosferatu-Ausstellung. Da hatten wir ja sehr viele kleine Ausschnitte gezeigt. Und da hatten wir das so in der engeren Wahl. Das ist dann schon zum Schluss rausgefallen. Und dann dachte ich, nee, das ist doch jetzt schön, das da noch reinzubringen, weil die Venusfliegenfalle ist die Assoziation. Also einmal ist es natürlich die Pflanze, die Fleisch frisst, was ja schon Angst macht. Es gibt ja auch viele Horrorfilme, wo dann plötzlich irgendwelche Tiere oder Menschen von Spinnen oder so gefressen werden. Und dann ist es natürlich auch diese Vulva Dentata-Geschichte, dass sowas irgendwie Angst macht. Und darum ist das so am Ende nochmal eingebaut. Ja.
Was ich ungewöhnlich finde, ist, dass es eben auch, was heißt ungewöhnlich, das ist ja auch das ist ja gerade der Kern der Ausstellung, dass auch Dinge zu sehen sind, die man nicht unbedingt mit dem klassischen Schönheitsbegriff verbindet. So zeigst du beispielsweise auch Fotos von Atombombentests und vom World Trade Center, von den Twin Towers, kurz nach dem Terroranschlag. Ja. Wie, also ordnet sich das ein? Also die Ästhetik kann ich überhaupt nicht von der Hand weisen, aber gleichzeitig verbietet es einem irgendwie so der moralische Anstand, dass man zu einem Foto der Ruinen des World Trade Centers sagt, das ist unglaublich schön. Also bis heute ist es so, dass man dieses Gefühl hat, dass man das eigentlich nicht schön finden darf.
Also vielleicht vorweg noch, es gibt ja an mehreren kleinen Punkten Dinge in der Ausstellung, die nicht im engeren Sinne als Kunst
fängt schon damit an, mit den Papierblumen.
den Seidenblumen. Die Seidenblumen aus Sebnitz, das ist eine Firma, also die sind in Wallroda, die beliefern die gesamten, also haben bislang beliefert die sämtliche Königshäuser in Europa. Also Camilla hat geheiratet mit einem Kopfschmuck aus
Aber es ist das, was man Firma. Kunsthandwerk nennt, nicht
ja,
Kunst.
Ja, oder auch gerade die Gärten des Grauens, die sind tatsächlich gar nicht von Ulf Soltau selbst fotografiert, was ich immer dachte, sondern er hatte angefangen, sowas zu fotografieren, hat es auf Instagram gestellt und dann ist er bombardiert worden mit anderen Leuten, Fotos von anderen, die sagen, ich habe auch so eine Scheußlichkeit und so weiter. Und er hat daraus dann ein Buch gemacht, mittlerweile sogar ein zweites und sozusagen das ist eine kleine Auswahl davon. Und jetzt aber diese Konstellation, das ist ja eine Dreierkonstellation, die du vorhin angesprochen hast mit den World Trade Center und Atombombe und dann auch Corona.
Corona, ja.
Das ist sozusagen, also die Ausstellung geht gegen Ende hin, geht das über in so eben auch so einen politischen Teil und da wäre vielleicht auch noch auf der Rückwand zu nennen, eine Gegenüberstellung von Leni Riefenstahl, einmal Triumph des Willens und auf der anderen Seite, also sozusagen als Diptychon, daneben ihr letzter Film Impressionen unter Wasser. Und da finde ich, wirkt es eigentlich am schlagendsten klar. Das hängt auch genauso in der Achse der Ausstellung. Und das ist im Grunde ist es dasselbe ästhetische Prinzip, nämlich das der Reihung des Schwarms, was fasziniert, da guckt man immer hin. Und das ist einmal angewandt beim Triumph des Willens und ist aber Inbegriff des Bösen. Und rechts sind eben die Fische unter Wasser in grün, gelb, rot, was weiß ich. Wunderschön und das ist der Inbegriff des Harmlosen. Also du kannst nicht sagen, es gibt eine Ästhetik, die nur böse ist. Die Ästhetik kannst du in beide Richtungen wenden. Und was Leni Riefenstahl früher und später gemacht hat, ist ästhetisch gesehen genau dasselbe. Nur einmal hat sie es eben im Dienst des Nationalsozialismus gestellt, dem Film, der jetzt von ihr gezeigt wurde, der auch sehr schön ist, finde ich, also gut gemacht. Da sagt sie auch irgendwie, wenn Stalin mich gefragt hätte, hätte ich das für den auch gemacht. Das war für sie überhaupt nicht relevant und die Fische funktionieren genauso. So, und dann in der Koje, wo diese drei Monitore sind, also wie so Wohnzimmerfenster, das Ganze ist ja dann noch
tapeziert.
Auch so tapeziert mit einer möglichst scheußlichen, lang gesuchten und endlich gefundenen Blumentapete. Da war der Ausschlag eigentlich 9/11, dieser berühmte Ausspruch von Karl-Heinz Stockhausen in Hamburg, wenige Tage nachdem das passiert war.
Das größte Kunstwerk.
Das ist das größte Kunstwerk, was ich je gesehen habe. Und da gab es ja einen Aufschrei. Und lustigerweise war ich genau auch so ein, zwei Tage nach 9/11 war ich eingeladen bei Freunden, die Fotografen waren in Köln. Und da sprachen wir natürlich darüber, dann gab es so einen großen Tisch und ganz auf der anderen Seite des Tisches saß auch ein Fotograf, den ich sonst nicht kannte und wir hatten ja, wie grauenvoll und so weiter und die Leute, die dann noch rausgesprungen sind, also alle waren davon ganz noch gefangen und dann sagte er auf einmal, ja, aber die Bilder, die sind auch alle wahnsinnig schön gewesen, ich habe die mir alle runtergeladen und alle saßen und erstarrten. Und natürlich war in dem Moment klar, das stimmt, die waren wahnsinnig schön, darum waren sie ja so bildmächtig und trotzdem waren sie das Grauen pur.
Ich meine, das ist was leider Anfang diesen Jahres mit den Bildern aus Los Angeles ein ganz ähnliches Phänomen ist. Es gab ja irgendwie eine Woche, wo du dich gar nicht retten konntest auf den sozialen Medien vor Helikoptern, die Wasser ablassen auf Feuersbrünste. Ja. Also es scheint ein tief sitzendes Faszinosum im Menschen zu sein, das eigentlich vielleicht auf dieses Baudelaire-Tagebuch-Zitat zurückzuführen ist, im Angesicht des Grauens irgendwo auch die Schönheit
und,
zu finden.
Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. Ich habe jetzt schon, also ich gucke nicht sehr viel auf Instagram, aber ab und zu gucke ich mal oder irgendwie kommt einem was unter. Und was ich ganz interessant fand, dass es dann Bilder gab von diesen Feuerbrunsten, die ja irre aussehen. Und dann plötzlich zwei Posts später gibt es einen Post von einem Sonnenuntergang in glühend Rot. Wo also mir der Atem stockt, ehrlich gesagt, dass man das sozusagen in so eine zeitliche Nähe bringt. Weil das eine ist das pure Grauen, das andere das wie Riefenstahl, beide Sachen. Aber ich würde jetzt damit nicht die Person verdammen wollen, die das gemacht hat. Aber da merkt man, wie nah das dran ist. Und wie ich denke aber auch, dass das eine menschliche Funktion ist. Denn du kannst dich da nicht komplett reinbegeben, dann kannst du gar nicht mehr weiterleben. Und Jetzt nochmal zurück zu dieser Dreierkonstellation. Gegenüber ist dann zu sehen Atombombentests. Und das Irre ist, also wir alle kennen den Begriff Bikini. Mhm. Der heißt so, weil das damals in Mode war. Auf dem Bikini-Atoll wurden die Tests gemacht. Aber auch direkt nach dem Krieg, nach den Bomben auf Hiroshima und Nagasaki, gab es einen riesen Hype mit Atombombenliedern. Misswahlen, Missatombomb, es gab Kuchen in Form von aufblühenden Atompilzen, das Pin-Up-Girls, die auf Cruise Missiles nackt ritten, also ganz abstrus, und das war eine große Mode und die hatten ja alle irgendwie den Krieg mitbekommen, gesehen, wussten, was da passiert ist, und das spielte überhaupt keine Rolle. Und letztendlich dann jetzt eben Aktualisierung, Corona, wir haben ja alle vom Fernseher gesehen, ich weiß noch, wie ich das so am Anfang saß, diese Viren, dachte ich, Mensch, sind die schön. Und das war in einer Zeit, wo überhaupt nicht klar war, ob, wann und wie das mit dem Impfstoff je klappen würde. Also auch im Angesicht des Grauens.
Ich finde das schon sehr spannend, dass diese Ausstellung uns auch wirklich die Möglichkeit gibt, den eigenen Schönheitsbegriff nochmal zu, ja, neu zu bewerten, neu zu entwickeln, vielleicht weiterzumachen, größer zu denken. Und das ist natürlich was, wo diese Ausstellung auf eine Gegenwart trifft. Wir haben die sozialen Medien gerade schon genannt. Wir befinden uns auch in einer Zeit der artifiziellen Intelligenz, die natürlich aus Erfahrungswerten sich ernährt. Also beispielsweise den von dir zitierten Sonnenuntergang aufgrund des simplen Rotwerts möglicherweise neben einen Waldbrand stellen kann, weil sie gar nicht genau weiß, was der Unterschied ist. Was ist vielleicht in dieser Ausstellung auch dein Anliegen, wenn es um unsere Gegenwart geht? Oder wie ist dein Blick auf unseren Umgang in der Gegenwart mit dem großen Thema Schönheit?
Ja, es ist noch nicht mal nur mit dem Thema Schönheit. Das ist eigentlich der Umgang mit dem Thema Eindeutigkeit. Dass du kannst nicht eindeutig entscheiden, was gut und was schlecht ist. Du kannst nicht eindeutig entscheiden, was schön und was hässlich ist. Das sind, natürlich macht man das, man hat Konstruktionen, man hat Vorlieben, aber man muss eigentlich immer im Hinterkopf haben, dass es eben dann auch die andere Seite gibt und dass ganz viele Sachen, also wir leben in einer Welt von Paradoxien, und dass man das mit anerkennt. Du kannst es nicht grundsätzlich lösen, und jede Lösung, die sozusagen die eindeutig gute Lösung propagiert und dann auch noch darauf achtet, dass alle da mitmachen, die halte ich für brandgefährlich. Also ich finde das nicht nur irgendwie blöde oder so, sondern ich halte das, also die macht mir Angst, diese Haltung.
Wenn du das so sagst, ist es für mich auch eigentlich ein Verweis darauf, dass wir es uns zu einfach machen würden, wenn wir die Welt in gut, böse, schwarz, weiß, in so Kategorien einteilen und denken, dass es eben nur diese beiden Spielarten gibt, sondern die ist immer ja ganz breit und mannigfaltig und riesig, und es gibt immer das eine auch im anderen. Und eigentlich ist das ja, wir denken oft, in einer Instagram-Kachel kann uns die Welt erklärt werden, aber es ist immer alles viel größer und viel, es gibt immer noch mindestens eine Perspektive mehr. Hast du ein Lieblingsmuseum, und welches ist das?
Oh je, es gibt verschiedene Lieblingsmuseen, das sind natürlich meist abgelegene Geschichten. Ich war letztes Jahr, glaube ich, war das in Istanbul, habe das Orhan Pamuk Museum angeschaut, das fand ich sehr schön. Es gibt aber auch, was weiß ich, Literaturmuseen in Russland, habe ich seinerzeit gesehen. Die gibt es jetzt wahrscheinlich auch schon nicht mehr, die unendlich gut sind, mit ganz wenig Mitteln gebaut. Ja, es gibt aber auch sowas wie Art Museum of Chicago, wo man reinkommt und denkt, wahnsinnig, ein Riesenkosmos. Und die machen auch ganz schön, dass sie dann auch Gebrauchsgegenstände unter Umständen mit hoher Kunst in Verbindung bringen, also wo man wirklich die Möglichkeit hat, richtig aus dem Vollen zu schöpfen. Ja, es gibt wirklich sehr viele.
Hast du einen Ort in Berlin, den du besonders gerne magst? Ein Lieblingsort vielleicht?
So auch kleine Ecken übrigens hier, wo ihr hier seid. Das ist ja ein ganz versteckter Ort. Vielleicht verraten wir gar nicht, wo der ist. Wo man umgeben von nicht wirklich schönen Häusern plötzlich auf eine Villa mit einem großen Garten trifft und denkt, das ist doch wunderbar. Das ist sowas in Berlin gibt. Es gibt ja auch so am Rande von Berlin auch so schöne Orte, wo man plötzlich irgendwie nah der Stadt ist, aber trotzdem mitten im Grünen. Das liebe ich sehr in Berlin.
Lernst du gerade etwas Neues?
Ja, man lernt natürlich ständig etwas Neues, aber unter Umständen sind das jetzt nicht Dinge, die wirklich Spaß machen. Also nicht, weil ich sie jetzt lernen möchte, sondern weil ich gezwungen bin, sie zu lernen. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Das sind lauter bürokratische, scheußliche Dinge.
Woran bist du kürzlich gescheitert?
Es gibt ein Ausstellungsprojekt, was ich jetzt gezwungen bin, mich zu verschieben, weil bestimmte Dinge auf einmal, die Parameter nicht mehr passen, Sachen, die zugesagt sind, plötzlich nicht kommen können, man Alternativen suchen muss und wo man merkt, das schafft man alles nicht in der Zeit und sowas ist ganz grauenvoll und dann gibt es aber die Möglichkeit, dass man es verschiebt und dann muss man aber irgendwie was anderes machen und das ist natürlich eine Form des Scheiterns. Aber das gehört dazu und dann gibt es eben dieser Moment, diesen Moment der großen Not, wo man sagt, es reicht, ich schmeiß jetzt hin, mir reicht, ich kann das nicht mehr, dieses ist alles einfach nicht mehr möglich. Und dann plötzlich 5 Minuten später denkt man, naja, man könnte vielleicht aber dies oder dies machen und plötzlich irgendwie entzündet sich dann doch irgendwie noch was anderes.
Worauf bist du gerade neugierig?
Ich bin neugierig darauf, wenn ich jetzt ins Museum komme, wie viele Besucher da sind.
Sehr schön. Sicher vielen sehr viele. Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön. Ja, ich danke euch auch.
Die Ausstellung Böse Blumen ist noch bis Anfang Mai zu sehen und alle Hörerinnen und Hörer sind dazu aufgefordert, ein bisschen den eigenen Begriff für das, was schön ist und das, was Angst macht, zu erweitern.